Herzlich willkommen, Professor Dr. Hans Gengler. Wir freuen uns sehr, dass Sie sich Zeit nehmen, mit uns über die Theorie oder über die Geschichte der sozialen Arbeit zu sprechen und auch über theoretische Inhalte. Und wir befassen uns heute mit Hans Schärpner als einen ganz bedeutenden Vertreter der Frankfurter Fürsorgewissenschaft und mit Christian Jasper Klumka. Und Sie haben einiges dazu gearbeitet. Sie haben auch dieses sehr bekannte und auch sehr häufig verwendete Buch Klassikerinnen der sozialen Arbeit veröffentlicht, zusammen mit Tole und Galuske. Und dieses Buch hat ja die Originaltexte oder Texte aus zwei Jahrhunderten, also ein Lesebuch. Aber Sie haben auch noch vieles mehr veröffentlicht und auch geschrieben über die Entwicklung und haben vor allen Dingen geforscht zur Theorie und Geschichte der Sozialpädagogik, aber eben auch darüber hinaus über die Bildung und Erziehung von Kindern und Jugendlichen. Und das waren auch Ihre Lehrgebiete und Arbeitsschwerpunkte an der Technischen Uni in Dresden. Zum Einstieg direkt, Christian Jasper Klumka wurde ordentlicher Professor 1920. Und der hat in dem Bereich Fürsorgewesen und Sozialpädagogik dann gelehrt und gearbeitet an der Uni in Frankfurt. Und sein Schüler war Hans Schärpner und wurde 1931 dort habilitiert. Schärpner bekam kein Ordinariat und war aber ab 1959 Privatdozent und ab 1949 auch Honorarprofessor dort. Und können Sie uns diese beiden Personen, Klumka und Schärpner, als Protagonisten der Frankfurter Fürsorgewissenschaften mal vorstellen? Wer waren diese beiden?
Ja, fangen wir bei Klumka an, weil der ist ein bisschen älter. 1868 auf der Insel Jüst geboren, in einem Pfarrershaushalt. Und wie es damals oft war, tritt er dann erstmal in die Fußstapfen des Vaters und studiert Theologie. Macht die erste theologische Prüfung, ist dann zwei Jahre in Loccum, wo damals noch Gerd Ulhorn Abt war, der diese erste große evangelische Geschichte der Liebestätigkeit geschrieben hat, und kriegt da schon so ein bisschen einen Kontakt dazu. Macht dann die zweite theologische Prüfung. Und dann merkt er schon, dass das mit der Theologie doch nicht richtig ist für ihn, und studiert dann nochmal in Leipzig Geschichte, Statistik und Nationalökonomie. Also heute würde man sagen Volkswirtschaft. Und dort promoviert er mit einer Arbeit zum friesischen Tuchhandel zur Zeit Karls des Großen, wo er quasi Geschichte und Statistik und Wirtschaft quasi drin vereint. Und danach wird er sozusagen sofort weggekauft. Nein, er geht dann nach Frankfurt ins Institut für Gemeinwohl, und dort soll er im Auftrag Mertons die Zentrale für private Fürsorge aufbauen. Die Zentrale für private Fürsorge hatte den Zweck, die vollkommen zersplitterten privaten Wohlfahrtsangebote, die es damals in Frankfurt gab, zu koordinieren, zu organisieren und zu rationalisieren. Eine Mammutaufgabe, aber Klumka hatte da die richtigen Voraussetzungen. Er hat erstmal statistisch alles erfasst und hat dort versucht, Struktur reinzubringen. Er war dann quasi einer der wichtigen Eckpunkte sozusagen im sozialen Management der Stadt Frankfurt. Und als in Frankfurt dann die Akademie für Sozial- und Handelswissenschaften, hieß sie, glaube ich, gegründet wurde, erhielt Klumka dort auch sofort einen Lehrauftrag für den Bereich der Armenfürsorge und später dann auch eine Dozentur. Und als die Akademie dann integriert wurde in die neu gegründete Universität Frankfurt, dann kam es zu dieser Professur 1920, zu diesem Ordinariat für Fürsorgewesen und Sozialpädagogik. Das ist so in Kürze diese Geschichte.
Ja. Und Schärpner?
Schärpner war ja so als sein Schüler, hat sich insofern ja nicht ganz erfüllt, weil Schärpner eben keine Professur erlangen konnte. Kann man da noch vielleicht kurz was zu sagen?
Ich gebe auch kurz so einen biografischen Abriss zu Schärpner. Schärpner ist 1898 geboren in Aachen. Sein Vater war so Versicherungsagent, also Versicherungsmakler, ein bürgerlicher Haushalt. Und er ist dann relativ früh, hat er sich freiwillig noch zum Ersten Weltkrieg gemeldet und hat dann sehr viel Glück gehabt, weil er eine leichte Verletzung davon getragen hat, einen Granatsplitter, wie sie viele getroffen haben. Und der heilte nicht aus und er war dann so lange sozusagen in gesundheitlicher Behandlung, bis der Krieg auch vorbei war. Er hat sich dann schon, bevor der Krieg vorbei war, in Frankfurt immatrikuliert und stieß dort auf Klunker. Er hat aber vorher quasi wie Klunker eine theologische Ausbildung gemacht, in Tübingen und in Marburg studiert und war dann ausgebildeter Theologe. Aber auch das Pfarrerleben war bei ihm ähnlich wie bei Klunker dann nicht mehr erstrebenswert. Und dann blieb er bei Klunker, weil der ihm eine außerordentliche Assistentur angeboten hat. Und auf dieser Assistentur hat er dann erstmal ein Stipendium gekriegt, 26 bis 28, wo er in Amsterdam war und dort quasi seine Habil vorbereitet hat. Er hatte vorher schon 24, glaube ich, promoviert mit der Arbeit zur Hamburger Armenreform im ausgehenden 18. Jahrhundert, also 1788 genau. Dann hat er also diese Arbeit geschrieben über den Übergang vom mittelalterlichen Almosenwesen zur frühneuzeitlichen Armenfürsorge von Thomas von Aquin zu Juan Luis Vives. Das hat geklappt, die Habilitation ist zustande gekommen und danach durfte er eben auch lehren als Privatdozent. Hat noch eine Antrittsvorlesung gehalten über Fürsorge und Politik. Mit der spannenden These, dass Fürsorge sich nicht von der Politik vereinnahmen lassen darf, was aber 1931 schon in komplizierte Zeiten fiel. Und dann sollte er, Klunker kränkelte zunehmend und wollte sich auch zurückziehen, war die Idee eigentlich, dass Schärpner die Nachfolge Klunkers dieses Ordinariat erhalten sollte. Und das ist dann aufgrund eines nicht erbetenen, sondern aktiv geschriebenen Gutachtens von Wilhelm Polligkeit nicht zustande gekommen. In dem Gutachten schreibt Polligkeit, dass er weder wissenschaftlich noch methodisch noch überhaupt geeignet wäre für ein Ordinariat. Das war eine sehr bittere Zeit für ihn, weil er hat auch keine Unterstützung erhalten von anderen Kollegen in Frankfurt. Und dann gab es für ihn eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder ich verlasse jetzt die Uni und mache irgendwas ganz anderes, oder ich bleibe da auf diesem außerplanmäßigen Assistenzjob. Mhm. Und er hat sich dann dafür entschieden zu bleiben und dieses Institut für Fürsorgewesen und Sozialpädagogik weiterzuführen. Und das hat er auch gemacht, musste aber zusätzlich Geld verdienen, weil das Geld, das er von der Uni erhielt, immer weniger wurde und auch nicht ausreichte. Er hat dann verschiedene Jobs angenommen, hat eine Erziehungsberatungsstelle geleitet, hat das Studentenwerk an der Frankfurter Uni geleitet und aber gleichzeitig dieses Institut bis 1944, jedenfalls so sind die Dokumente, bis Wintersemester 1944, 1945 mit Lehraufträgen sozusagen geführt. Ja, und dann ist eben der Krieg zu Ende und die Uni erstmal nicht mehr in Gang gekommen. Und Schärpner hatte auch mehrere Entnazifizierungsverfahren zu überstehen, denn er ist 1933 in die NSDAP eingetreten und 1934 in die NSV, also die Nationalsozialistische Volkswohlfahrt. Und hat auch Lehrgänge und Schulungskurse für NSV-Mitglieder während des Nationalsozialismus gegeben. Er war gleichwohl, soweit ich die Akten kenne, ein eher konservativer Mensch, auch vielleicht nationalkonservativ, aber sicherlich kein Nationalsozialist. Er hat es vielleicht eher gemacht, weil er seine Familie schützen sollte. Er hatte eine große Familie, also 6 Kinder und Frau. Und immer prekäre finanzielle Verhältnisse, das muss man sehen. Er ist dann sozusagen entnazifiziert worden und dann 1949 wieder in die Universität eingetreten als Privatdozent und als Honorarprofessor, hatte aber immer noch keine Stelle. Er hat das Institut weitergemacht und hatte dann die erste Stelle außer diesem anfänglich bei Klumkau existierenden außerordentlichen Assistenten. Die erste Stelle, die er hatte, war eine wissenschaftliche Ratsstelle im Jahr 1958. Und die hatte er nicht mal ein ganzes Jahr. Und dann ist er 1959 verstorben.
Ein bewegender Punkt ist ja in der Tat dieses Gutachten von Polligkeit, eine einflussreiche Person, damals Vorsitzender des Deutschen Vereins. Und ich glaube, er hatte auch eine Rechtsprofessur an der Frankfurter Universität. Und er war sehr gut befreundet mit einem Mitbegründer der Frankfurter Universität, Merton. Also ich bin neugierig. Also wenn man sowas liest, fragt man sich ja immer nach den Hintergründen. Also wenn das Gutachten sagt, also die persönlichen und fachlichen Eigenschaften sind nicht ausreichend, eine ordentliche Professur auszuüben. Ich will da nicht ins Detail gehen, das ist ja auch noch ein bisschen im Nebel. Zumindest was so die Veröffentlichung in der Richtung so angeht. Aber kann dahinter ein wissenschaftspolitisches Argument stehen? Oder war es die Ausrichtung? Also Klumka, sagten Sie ja, hatte eine Professur für Fürsorge, Wissen und Wesen und Sozialpädagogik. Mit dem Begriff Sozialpädagogik hatte Klumka allergrößte Schwierigkeiten, wie man lesen kann. Und auch Hans Schärpner hat eigentlich mit dem Begriff Sozialpädagogik nicht viel am Hut. Zwei Jahre später erst, nach Klumka, hat Hermann Nohl die ordentliche Professur in Göttingen bekommen und ja auch da seine sozialpädagogische Sicht der Dinge, sag ich mal, durchgesetzt. Also noch mal kurz die Frage, stehen da vielleicht solche Ränkespiele im Hintergrund, dass man also diesen Ansatz Fürsorgewesen und Sozialpädagogik aus einer nationalökonomischen Perspektive, dass man den nicht weiter fördern wollte oder dass man vielleicht auch mit Blick auf die Göttinger Entwicklung das Ganze abwürgen wollte, ist jetzt nur eine wilde Fantasie, aber...
Also über die Motive von Polligkeit kann ich wirklich keine Auskunft geben, weil die stehen auch nicht in dem Gutachten drin.
Ach so.
Natürlich, weil er sich ja sonst möglicherweise auch der Wirkung des Gutachtens entzogen hätte. Aber zu dem Begriff Sozialpädagogik, das ist wirklich spannend, weil als Klumka diese Denomination annimmt, Fürsorgewesen und Sozialpädagogik 1920, da ist Nohl noch weit entfernt von jeder Sozialpädagogik. Mhm. Da will er noch eine geisteswissenschaftliche Burg in Göttingen errichten. Genau. Und das erste Buch, das Nohl dezidiert mit dem Begriff Sozialpädagogik, und zwar nur im Untertitel publiziert, ist die Jugendwohlfahrt von 1927. Mhm. Schmales Bändchen, da steht drauf Jugendwohlfahrt und darunter sozialpädagogische Vorträge. Mhm. Da hat er 5 Vorträge gesammelt, die er in den 2 Jahren vorher gehalten hat. Und im Vorwort steht was sehr Spannendes. Nohl schreibt, dass er immer sozusagen von der Pädagogik aus gedacht hat, also als System, als Kultur, als Angebot. Und dass dann seine beiden Schwestern, die einen im Behindertenbereich tätig und die anderen in der Vorschulklasse, ihm erst beibringen mussten, dass das auch Pädagogik ist. Mhm. Also er hat noch überhaupt kein Konzept von Sozialpädagogik gehabt, als Klumka schon die Denomination hatte.
Ja.
Aber es ist was anderes passiert in dieser Zeit. Die Frankfurter haben quasi das Pfund, das sie hatten, Fürsorgewesen und Sozialpädagogik, nicht weiterentwickelt. Und parallel sind andere Akteure im Wissenschaftsgebiet aufgestanden. Die Frauenbewegung mit Alice Salomon und ihrer Akademie in Berlin, die Göttinger, die Konfessionellen, also Institut für Caritaswissenschaft in Freiburg, Institut für Wissenschaft der Inneren Mission in Berlin und schließlich Heinrich Weber in Münster, der neben Göttingen und neben Frankfurt der Einzige war, der Ausbildung betrieben hat. Also auch da konnte man quasi eine fürsorgewissenschaftliche oder sozialpädagogische Ausbildung machen. Und da waren eben die Frankfurter nicht mehr die einzigen Akteure.
Ja.
Aber die beiden, sage ich mal, zentralen Bücher, die Armenfürsorge Klumkers von 1918 und die posthum erschienene Theorie der Fürsorge von Hans Schärpner, die seine Frau herausgegeben hat, die waren da eigentlich nicht mehr da. Die haben es versäumt, ihr Konzept weiterzuentwickeln, theoriefähig zu machen. Also Schärpner wie Klumker waren induktive Menschen. Schärpner hat unendlich viele Zeitungsartikel gesammelt, stapelweise, kartonweise. Der hat sozusagen von der Empirie her quasi seine Sachen entwickelt. Und die haben nicht wirklich hin zur Theorie gefunden. Schärpner hat es dann versucht, nachdem er Privatdozent war, mit der Theorie der Fürsorge. Das war seine erste Vorlesung. Und die hat er dann quasi die ganze Zeit weitergehalten. Das ist dann dieses Buch geworden, das seine Frau rausgegeben hat. Aber das existierte nicht in den 20er Jahren. Und da war es dann, so wie Achinger mal schreibt, für Professor Nohl in Göttingen ein leichtes, die Fürsorge unter dem Begriff der Sozialpädagogik zu vereinnahmen.
Ja.
Also das könnte ein Grund gewesen sein, aber ich kann es nicht sagen.
Ja, aber man muss ja nur, also es ist ja ein spannender Punkt, der dann, wenn man nicht weitere eindeutige Belege hat, ja, so gut es geht, rekonstruiert werden muss. Und das wäre ja ein Ansatz. Aber das führt aber dann auch zu der Frage, also so als Studierender der sozialen Arbeit, wenn man sich überhaupt interessiert für die Geschichte und die Theoriebildung der sozialen Arbeit, findet man ja durchaus immer den Hinweis, dass Hermann Nohl so als der Großvater der Sozialpädagogik gesehen wird und dann die Theorielinien, also mit Wenninger und Hans Thiersch, Lothar Böhnisch und Mollenhauer, eigentlich dafür gesorgt haben, dass wir ein Verständnis von Sozialpädagogik haben, was eben stark von der geisteswissenschaftlichen Pädagogik geprägt ist. Wenn man das jetzt auf die Geschichte Klumker-Schärpner bezieht, muss man sich ja doch fragen, also nicht nur, weil da im Sinne auch von textlichen Nachrichten sehr viel mehr hinterlassen wurde schon zu der Zeit, sondern auch, ja, auch weil im Grunde genommen der Klumker ja schon 2 Jahre früher eine Professur hatte, also zeitlich auch einen Chancenvorteil hatte, muss man sich aber doch dann, oder fragt man sich doch dann, was ist denn eigentlich das Besondere an dieser Frankfurter Fürsorgewissenschaft, auch wenn sie sich jetzt aus den von Ihnen vermuteten Gründen nicht so durchsetzen konnte, aber was hebt sie denn so ab von der Göttinger Schule im weitesten Sinne, kann man das sagen?
Naja, es ist eine verdeckt laufende Linie, das ist diese theologische, lutheranische Linie, wo beide sozusagen geprägt sind, in der Wolle gefärbt, sowohl Klumker als auch Schärpner. Und es ist eine offenere Linie drüber, die ist nationalökonomisch, also volkswirtschaftlich. Ja. Anfänglich ist ja, nee, ich muss anders anfangen, als in dem letzten Drittel des 19. Jahrhunderts die wissenschaftliche Beschäftigung mit dem, was wir damals Armenpflege nennen, beginnt, sind es vor allem 2 Wissenschaften, die die ersten sind, die da zugreifen. Die erste ist die Statistik, weil im Kaiserreich die Statistik eine Leitwissenschaft wurde, wenn man alles erfassen wurde, um natürlich den Staat, das Kaiserreich zu steuern. Das heißt, zunächst wurde erfasst, wie viel Arme gibt es, wie viel. Die zweite Wissenschaft, die Zugriff, war die Nationalökonomie, also die heutige Volkswirtschaft. Der Wilhelm Roscher, der hat ein 5-bändiges Buch rausgegeben, Einführung in die Nationalökonomie. Ein Buch über Handel, ein Buch über Produktion, ein Buch über weiße Geier. Und der 5. Band, den habe ich hier. Der 5. Band heißt Armenpflege und Armenpolitik. In einem System der Volkswirtschaft, der 5. Band, Armenpflege und Armenpolitik. Da wird also Armut und Sozialpolitik, würde man heute sagen, rein volkswirtschaftlich analysiert und beschrieben. Und es gibt auch ein Kapitel, das hört sich sehr sozialpädagogisch ein. Therapeutischer Teil, Heil- und Linderungsmittel der Armut. Mhm. Und Roscher und Klumker kannten sich, und als Roscher gestorben ist, hat Klumker den dritten, also die dritte Auflage des fünften Bandes selber rausgegeben, 1906. Er war also durchaus sehr vertraut mit der Perspektive der Nationalökonomie auf die Fürsorge und Armenpflege. Er wollte aber die Fürsorgewissenschaft herauslösen aus der Nationalökonomie. Dazu hat er dann 1918 dieses Büchlein geschrieben, Armenfürsorge. Und da machte ja die berühmte Definition, was Armenfürsorge ist: Erziehung, Versorgung, Verwertung unwirtschaftlicher. Mhm. Und der Schlüsselbegriff ist Unwirtschaftlichkeit. Also unwirtschaftlich ist ein Mensch, der nicht in der Lage ist, quasi sein eigenes Wirtschaftsleben zu führen, selbstständig. Erziehung kümmert sich um diejenigen Menschen, die da einfach nicht genügend gebildet sind oder die Charakterdefizite haben, zum Beispiel faul sind, die man dann verändern muss. Also klassisches Personenveränderungsschema. Versorgung kümmert sich um diejenigen Menschen, die nicht können. Geistig schwerst- und mehrfachbehinderte, Pflegebedürftige, Alte. Und Verwertung kümmert sich um diejenigen, für die der Kapitalismus keine Arbeit bereithält. Klumpker sagt, dass für diejenigen, die keine Arbeit finden, der Staat bzw. die Kommunen eine sinnvolle, wohlgemerkt, Arbeit bereitstellen müssen. Und er sagt wörtlich, kein sinnloses Hin- und Herkarren eines Sandhaufens, sondern eine sinnvolle und erfüllende Arbeit, damit die Chance haben, was zu verdienen. Er sieht sehr wohl, dass dieses gesellschaftliche System durchaus nicht für alle Arbeit beinhaltet. Mhm. Und das ist die Verwertung. Die Verwertung ist jetzt nicht negativ gemeint, sondern ganz positiv. Mhm. Und aus diesem Kontext entsteht bei Klumker die Sozialpädagogik. Weil Kinder und Jugendliche sind per se unwirtschaftlich. Die kann man nicht jetzt mit 8 oder mit 12 in den Wirtschaftsbetrieb schicken. Insofern passen sie gar nicht zur Fürsorge. Mhm. Also bei Klumker ist praktisch Sozialpädagogik ein Sammelbegriff für Kinder- und Jugendfürsorge, die diese wirtschaftliche Fähigkeit nicht besitzen.
Mhm. Und er spricht dann ja auch von wirtschaftlicher Erziehung. Ne? Mhm. Also es ist durchaus auch ein pädagogischer Ansatz, aber können Sie sagen, ob er ein bestimmtes Verständnis von Erziehung hatte, so wie Nohl das ja dann entwickelt hat mit seinem pädagogischen Bezug, oder war das ein Gebrauchsbegriff?
Er hat einen sehr spannenden Erziehungsbegriff, den finde ich aber erst 1931 in diesem Aufsatz Kinderfürsorge und Erziehung im Archiv für angewandte Soziologie. Und da sagt er, Erziehung, das sieht er in drei Stufen. Erstmal alle gesellschaftlichen Einflüsse auf einen Menschen. Da würden wir heute Sozialisation dazu sagen. Genau. Zweitens die personale, intentionale Erziehung. Da würden wir heute sagen, das ist, was Eltern mit ihren Kindern machen. Also die private Erziehung. Ja. Und drittens, das ist dann die vom Staat organisierte öffentliche Erziehung. Mhm. Sozialpädagogik, Schulpädagogik und so weiter. Also ein sehr breiten Erziehungsbegriff, der damals überhaupt nicht in die Landschaft passte.
Ja, war schon an vielen Stellen auch seiner Zeit voraus. Was spannend ist, ist ja, wenn wir Sozialarbeitswissenschaften begründen wollen, dann versuchen wir im Bereich der sozialen Arbeit uns ja oft von der Nohlschen Traditionslinie der Sozialpädagogik etwas zu distanzieren. Gleichzeitig sind die Entwicklung von Klumker und Schärpner oder die Ideen zur Fürsorgewissenschaften ziemlich in den Hintergrund getreten. Zumindest ist das unser Eindruck oder ist das, was man so sieht, wenn man sich Veröffentlichungen anschaut und dergleichen. Ist das eigentlich eine verpasste Chance für die Sozialarbeitswissenschaften, dass man sich nicht mehr auf Klumker und Schärpner bezieht?
Ich bin beileibe kein Sozialarbeitswissenschaftler, deswegen weiß ich gar nicht, ob ich den Kollegen Vorschläge machen darf. Aber ich bin mit Leib und Seele ein Mensch, der sich für Geschichte interessiert. Und das sehe ich bei der Sozialarbeitswissenschaft zu wenig. Also das, nein, jetzt...
Ja, deswegen machen wir diese Reihe.
Einfach wegen dieses Begriffes, der ja schon lange im Schwange ist. Also das erste Mal wird über eine Wissenschaft der sozialen Arbeit diskutiert, Ende der 50er Jahre, Anfang der 60er. In der Schweiz und in Deutschland, das verpufft dann. Vielleicht wegen der Studentenbewegung, ich weiß es nicht. Dann haben wir ab 1970 den Lutz Rössner mit seinen kritisch-rationalen Sozialarbeitswissenschaftsbüchern, die aber auch verpufft sind, weil der Sozialarbeiter ist ja kein Sozialtechnologe. Also wollte er auch damals schon nicht sein, weil es auch nicht geht. Dann kommt Pfaffenberger, auch noch mal mit einem eher professionstheoretischen Ansatz der Sozialarbeitswissenschaft, ich glaube 73, 74 und 78 dann Lukas aus Berlin, auch mit der Sozialarbeitswissenschaft. Jetzt als klares professionstheoretisches Konzept. Dann ist wieder Funkstille. Dann kommt Helmut Zink mit der Disziplinlosigkeit der Fachhochschulen und dann beginnt die 90er Jahre Debatte mit der Sozialarbeitswissenschaft. Also es gibt immer wieder so Anknüpfungspunkte und es wäre spannend, ob man diese erste Phase in den 20er Jahren, die österreichische Ilse Arndt mit ihren bedürfnisorientierten Ansätzen, die Frankfurter, und dann sozusagen, ob man mal so eine Denklinie, die möglicherweise gar nichts mit den Göttingern zu tun hat, nachzeichnen könnte. Weil es ist nicht so, dass sich da Null überall eingemischt hat. Ich glaube, er kannte gar keine Arlt und dem waren die Frankfurter auch ziemlich egal.
Ja. Arlt war ja auch eher eine Privatgelehrte, also nicht in der Öffentlichkeit.
Ja, genau. Was aber sicherlich ein entscheidender Grund ist, dass die Genealogie, sozusagen die Schülergeschichte, bei den Göttingern nicht unterbrochen wurde und bei den Frankfurtern aber abbrach. Ja. Und zwar ziemlich radikal abbrach. Also als Schärpner starb, war diese Stelle nicht besetzt und es sollte tatsächlich daraus eine Professur werden. Und dann wurde Erwin Krämer aus Dortmund geholt, der diese Professur erstmal vertrat. Und er vertrat sie 4 Jahre und es kam keine Ausschreibung. Und dann hat er dann auch wieder gesagt, nee, dann tschüss. Und dann ist sie bis Anfang der 70er Jahre unbesetzt geblieben. Und dann ist sie einkassiert worden von der Fakultät und damit war es aus in Frankfurt. Jetzt kann ich mir das jetzt rein zeitgeschichtlich nur so vorstellen, dass die in Frankfurt relativ harsche, aktive Studentenbewegung gesagt hat, nee, Klunker, Schärpner, die sind so erzkonservativ, nationalkonservativ. Das geht gar nicht. Und ich weiß, auf einer Tagung, auf der ich einen Vortrag vorgetragen hatte über die Modernität der Frankfurter Fürsorgewissenschaft, dass ein damaliger Akteur aus Frankfurt erbost aufgestanden ist danach und gefragt, weshalb ich die wieder exhumiere. Weil die hätten sie ja damals schon entsorgt und die ganze Bibliothek in Altpapiercontainer geschmissen. Also das könnte ein Grund gewesen sein, dass es in Frankfurt nicht weitergegangen ist.
Du hattest nach einer verpassten Chance für die Sozialarbeitswissenschaft gefragt, schwieriges Stichwort, Sozialarbeitswissenschaft, ist richtig. Aber war es denn eine verpasste Chance für die Sozialpädagogik, für die universitäre Sozialpädagogik? Also ich frage das wirklich so ein bisschen naiv. Also ich sage Ihnen ja nichts Neues, dass man also so ein bisschen hadert mit dem Nolschen Ansatz seit einigen Jahren. Und sich fragt, naja, wäre es nicht besser gewesen, an Paul Nathorps Verständnis von Sozialpädagogik anzuschließen? Wir hatten ein Gespräch mit Niemeyer hier, der auch nochmal darauf verwies, dass auch Mollenhauer dann ja mal zugegeben habe, wir wären schlauer gewesen, wenn wir damals mehr über, von Paul Nathorp gelesen hat. Ich erwähne das deswegen, dass in solchen Überlegungen, dass es angeblich verpasste, historisch verpasste Chancen, also falsche Abzweigungen gegeben hat, wieso da eigentlich Klumker und Schärpner nie mitgedacht wurde oder nie vorkamen. Wäre ja ein geeigneter Zeitpunkt, wenn man jetzt sagt, naja, also irgendwo haben wir ein Problem oder einige zumindest machen ein Problem aus in dem Nolschen, in der Nolschen Traditionslinie. Und in solchen Selbstbesinnungsvorhaben wundert mich immer, dass also dieses nationalökonomische Verständnis, wie Klumker es auch ausgebreitet hat, dass das gar nicht vorkommt.
Also die Exhumierung müsste man eigentlich ja, auf Cold Cases. Ja,
ja, also ich fand das, das ist vielleicht persönlich von mir, kommen wir auch später noch überlegen, ob das unbedingt Bestandteil dieses Interviews sein soll. Also sehr irritierend, dass es ja Kollegen gibt, die also dann Texte geschrieben haben, die sehr harsch gegen Hans Thiersch vorgingen und das alles dieser Nolschen Traditionslinie geschuldet sahen und dann den Turn auf Paul Nathorp vorschlagen, ja, der ja nun ein ganz anderes Verständnis von Sozialpädagogik, wenn auch eins, was erstmalig wissenschaftstheoretisch ausgebreitet wurde, hat. Also da hätte ich jetzt so gedacht, na ja gut, wenn man sich rückbesinnt, warum denn dann nicht zum Beispiel an die Frankfurter Fürsorgewissenschaft? Ist eine schwierige Frage, aber haben Sie da eine Idee zu?
Also ich kann erstmal persönlich antworten, ich verstehe das nicht. Also nicht Ihre Fragen, die verstehe ich gut, aber diese in Schulen denken, wir sind eine überschaubare Disziplin. Also jetzt im 20. Jahrhundert langsam, mühsam entstanden, etabliert an den Hochschulen seit 1969, 70. Mhm. Da kann man theoretisch noch nicht irgendwie Mount Everest erklimmen. Mhm. Also meine Devise war immer, guck, wo du was findest und prüfe, ob das okay ist. Und ich habe schon Klumker und Schärpner schon in Tübingen gelesen, an der Hochburg der Thierschen Lebensweltorientierung. Mhm. Und wir haben das auch diskutiert. Es war überhaupt kein Problem. Also ich glaube, diese Kontrastellung ist wenig fruchtbar. Ich denke, es, so wie Sie auch sagen, es ist sinnvoll, diese Sachen alle, die bestehenden Konzepte zu lesen, zu prüfen und zu sagen, was geben die uns heute noch? Mhm. Und auch die, sage ich mal, die Hagiographie Nohls finde ich übertrieben, weil Nohl selber hat außer diesem kleinen Bändchen nicht viel Systematisches zur Sozialpädagogik beigetragen. Mhm. Er hat zwar mit Pallert dann das Handbuch der Pädagogik rausgegeben, Band 5 Sozialpädagogik, da waren andere federführend, da hat er nichts zu beigetragen. Also Nohl als Sozialpädagogen zu stilisieren, ist, glaube ich, auch ein Narrativ, das man noch mal überlegen müsste. Mhm. Ich glaube, diese Linie, die Göttinger sozusagen, die hat erst begonnen mit Mollenhauer und vielleicht dann Thiersch. Mhm. Und vorher wäre auch viel anderes möglich gewesen, auch Abbiegungen. Mhm. Zum Beispiel, dass Weniger wieder die Professur gekriegt hat, nach seiner Rolle im Dritten Reich, das ist auch eher ein überraschendes Phänomen gewesen.
Klumker ging von einem Erwerbssinn des Menschen aus. Was hat es mit diesem Begriff auf sich und wie stellt Klumker sich die Entfaltung dieses Erwerbssinns denn eigentlich vor?
Also das passt eigentlich sehr gut zu dieser, wie soll ich sagen, ökonomischen Denkweise. Dieser Erwerbssinn ist aus meiner Sicht so zu interpretieren. Klumker fand Max Weber den einzigen Theoretiker seiner Zeit, der überhaupt in der Lage gewesen wäre, eine Theorie der Fürsorge zu schreiben. Er hat es sich von Max Weber erhofft, der ist 1920 gestorben. Dann hat er alle Hoffnung fahren lassen, aber der Erwerbssinn, der kommt aus der protestantischen Ethik und dem Kapitalismus. Da ist das die zentrale Idee. Mhm. Und da hat er ihn auch her. Es ist nicht seine Idee. Es ist Max Weber.
Ja.
Von daher ist es, glaube ich, einfach eine Übernahme dieses Gedankens. Mhm.
Aber er hatte ja wenig übrig für die Bismarck'sche Sozialgesetzgebung. Mhm. Also da war er durchaus kritisch unterwegs. Und jede andere Form von staatlichen Eingriffen war ja auch eher, da war er auch eher schwierig oder eher problematisch eingestellt. Oder fand er zumindest nicht ganz so gut und hat es ja auch durchaus kritisiert. Wie kommt das denn? Also auf der einen Seite diese wirtschaftliche Orientierung und auf der anderen Seite sind die bismarckischen Gesetzgebungen ja durchaus auch da, um Unterstützung zu leisten. Mhm. Ja? Wie kann man das denn erklären?
Mit einer, vielleicht muss man sagen, kleinen ideologischen Schizophrenie. Klumka war wesentlich auch geprägt durch die Nähe zu Friedrich Naumann und dessen liberaler Partei. Er hat viel in der Hilfe publiziert. Er war sozusagen ja auch in der Wolle gefärbter, sage ich mal, früh 19. Jahrhundert Liberaler. Und deswegen fand er eigentlich den Staat, lass mal die Finger davon, wenn es die anderen hinkriegen. Also klassische Subsidiaritätsidee. Ja. Wenn das die Leute hinkriegen selbst, dann sollen sie es selbst erledigen. Und der Staat, den hat er, das ist die andere Seite der Schizophrenie, den hat er wohl gebraucht. Da hat er auch immer wieder Texte geschrieben, wo das wirklich notwendige Eingreifen des Staates stattfinden soll. Aber streng im Sinne dieses liberalen Subsidiaritätsgedankens. Er hat natürlich gesehen, dass es Einrichtungen gibt für pflegebedürftige Menschen, für schwerst geistig und mehrfach, wo auch Familien überfordert sind. Und hat dafür natürlich auch auf der anderen Seite gesagt, ja, da ist es notwendig. Aber sehr, sehr zurückhaltend. Also er war alles andere als jetzt jemand, der aus dem Geist des Sozialismus und der allumfassenden staatlichen Fürsorge denkt, sondern eher aus der anderen Sicht.
Ja, und diese Sicht könnte durchaus fehlen, ne? Also das ist ja durchaus eine, diese ökonomische, volkswirtschaftliche Sichtweise auf soziale Arbeit. Ist ja vielleicht dann auch, was diese verpasste Chance beinhalten kann. Ne?
Ja, die staatliche Komponente von organisierter Hilfe ist ja etwas, was möglicherweise auch seinem Schüler Hans Schärpner nicht besonders gefallen hätte. Ich würde gerne noch mal den Bogen jetzt auf uns Hans Schärpner bringen, der eher so von dem Begriff der persönlichen Hilfe oder von diesem Begriff Hilfe als Urkategorie des Gemeinschaftshandelns ausgeht. Weiß man was dazu? Hat Schärpner diese distanzierte Haltung gegenüber staatlichen Versorgungssystemen ebenfalls übernommen?
Auch da wieder ein ganz deutliches Jein in seiner Antrittsvorlesung Fürsorge und Politik. Da bremst er sozusagen die Fürsorge. Die Politik, indem er sagt, die Fürsorge muss, quasi autonom sein. Sie ist ein eigenes Gebiet, das auch nach eigenen fachlichen Kriterien arbeiten muss. Mhm. In dieser Zeit ist aber natürlich die politische Situation so, dass alle möglichen politischen Parteien, alle anderen, Kulturbereiche verzwecken wollen. Das ist Ende der 20er, Anfang der 30er so. Deswegen ist diese Antrittsvorlesung so geschneidert. Andererseits weiß Schärpner sehr wohl, dass in diesen sogenannten Gemeinschaften Hilfe nicht immer funktioniert. Mhm. Und er plädiert, aber das ist dann schon nach dem Zweiten Weltkrieg, 1950, für eine akademische Ausbildung der leitenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Fürsorge und für eine Ausbildung der Lehrenden für die Fürsorge. Mhm. Also, dass die akademisch qualifiziert sind. Er schlägt da drei mögliche Modelle vor. Einmal einen Diplomstudiengang, zum zweiten Mal das alte Frankfurter Modell, also erst ein Studium von Recht oder Volkswirtschaft oder sonst was und dann diese Aufbauausbildung. Und das dritte ist eine Fort- und Weiterbildung, allerdings auf akademischem Niveau, für erfahrene Absolventen der Fachschulen, die sich beruflich bewährt haben. Das Diplom ist ja dann sehr viel später erst gekommen. Klar. Und die anderen Sachen, das Zweite war in den 50er Jahren nicht mehr möglich, weil die Leute einfach nicht so viel Geld hatten, sage ich mal, ein ganzes Studium und dann noch danach die Ausbildung zu finanzieren. Mhm. Und das Dritte war auch im Deutschen Verein diskutiert worden, aber da gab es dann zu wenig Hochschulen, die sich das überhaupt vorstellen konnten. Mhm. Frankfurt war eine der einzigen.
Ja. Aber Schärpner hatte ja auch durchaus eine große Skepsis gegenüber einer Methodisierung sozialer Arbeit. Hat ja auch heftig Alice Salomon kritisiert und auch die nordamerikanischen Importe über Jane Addams oder Mary Richmond. Also da war er nicht nur zurückhaltend, sondern auch ein bisschen rebellisch aufgetreten. Und man hat so als Ersteinsteiger so den Eindruck, dass Schärpner im Wesentlichen seine Theorie der Fürsorge über den Gemeinschaftsbegriff versucht zu entfalten. Jeder Gesellschaft geht eine Gemeinschaft voraus, also diese Differenzierung zwischen Gesellschaft und Gemeinschaft, die übernimmt er auch, ne, von Tönnies, glaube ich. Mhm. Und die Reaktualisierung des Gemeinschaftsansatzes findet man ja auch durchaus in der Sozialpädagogik, also weg von der individualpädagogischen Sicht hin zu einer gemeinschaftspädagogischen. Da findet man bei Pestalozzi, auf den man sich ja auch stets beruft, auch genügend Anknüpfungspunkte. Also ich frage mich, war das tatsächlich seine Vorstellung oder wurde das auch noch abgebildet in der Zeit, in der er lebte, dass die sozialisierende Wirkung von Gemeinschaften aus seiner Sicht also die Basis darstellen konnte? Ich würde heute zumindest skeptisch fragen, ob diese Idee von Gemeinschaft noch in einer funktional differenzierten Gesellschaft so abzubilden ist. Vielleicht hier und da, in Familien noch und im Sportverein. Aber ich wüsste jetzt nicht, wo dieser Ort, wo dieser Raum von Gemeinschaft aufzufinden wäre, wo ich da hingehen müsste, um sagen zu können, okay, da findet jetzt eine Sozialisation vielleicht auch im Sinne jetzt der Vorstellung von Schärpner statt. Die Frage war, dieses Gemeinschaftsprinzip, auf das der Schärpner abhebt, war das eine Idealvorstellung oder war das gesellschaftlich auch durchaus noch abbildbar in seiner Zeit? Oder war es eine Idee?
Da kann ich jetzt nur meine Interpretation anbieten,
ja,
weil es ist bei Schärpner nicht so glasklar entwickelt, dass man das eindeutig sagen kann. Mhm. Er übernimmt den Gemeinschaftsbegriff relativ unreflektiert von Tönnies. Mhm. Und der Tönnies-Begriff ist es sicher heute nicht mehr. Mhm. Aber wenn ich andererseits die Debatten um den Kommunitarismus in den letzten Jahren betrachte, der ist nichts anderes als eine modernisierte Rekonstruktion solcher Gemeinschaftsideen. Mhm. Mhm. Also da ist, glaube ich, Schärpner einfach in dem Punkt theoretisch ein bisschen unterbelichtet. Mhm. Wo er aber recht hat, ist, glaube ich, die Empirie. Mhm. Also eine anthropologische Idee. Wir werden geboren und wenn man uns dann irgendwo hinlegt, dann leben wir nicht lang. Mhm. Wir brauchen also von Anfang an andere Menschen. Mhm. Wie viel ist nicht gesagt, aber sonst ist sozusagen die Evolution am Ende.
Ja.
Also das hinter Gemeinschaft bei Schärpner manchmal so was Ideales, so was Überhöhtes aufblitzt. Ich glaube, das würde man heute nicht mehr machen. Man würde aber die anthropologische Idee, dass wir zum Überleben Gemeinschaften brauchen. Wir leben in Gemeinschaften. Es gibt ganz wenig Eremiten irgendwo auf dem Berg.
Ja.
Die meisten sind in irgendwelchen Formen. Familien, jedweder Couleur, Partnerschaften, sozialen Beziehungen irgendwie integriert. Mhm. Also ich glaube, man muss es einfach anthropologisch sehen soziologisch vielleicht.
Ja, genau. Und dieser andere Aspekt, also auf den ich gerade den ich so angedeutet habe, dass die Idee der Gemeinschaftserziehung ja auch etwas ist, was nach meiner Wahrnehmung auch im Fachdiskurs reaktualisiert wird. Das ist ja alles in Ordnung. Nur ich habe mich dann gefragt, ja okay, Hans Schärpner, so als einer der Protagonisten dieser Idee, was würde der heute wohl sagen, wenn er heute noch leben würde und dann auf den Zustand dieser Gesellschaft schauen würde, wo Gemeinschaft ja doch überwiegend, gut, kann man darüber streiten, aber ich vertrete die Position, dass Gemeinschaft in modernen Gesellschaften eigentlich überwiegend als ja, virtuelle Organisation vorkommen. Ne? Gemeinschaft der Steuerzahler, Gemeinschaft der Gläubigen und so weiter. Da kann man viel hinterher setzen. Aber die lebendige Gemeinschaft, aus der ich mir tatsächlich auch solche sozialisatorischen Wirkungen vorstellen kann, die ist doch schwer zu haben in der modernen Welt. Und da hätte mich, das kann natürlich keiner beantworten, aber würde mich interessieren, wie der Hans Schärpner auf unsere Gesellschaft heute schauen würde. Ne?
Das kann ich auch nicht beantworten, nee. Aber ich würde Ihre Frage so beantworten. Gucken wir uns doch mal einfach die Kinder- und Jugendhilfe an. Mhm. Ein Kindergarten, eine Jugendwohngruppe bei den erzieherischen Hilfen, ein Jugendzentrum, eine Pfadfindergruppe. Mhm. Alles inszenierte Gemeinschaften, mhm. pädagogisch, sozialpädagogisch inszenierte Gemeinschaften. Keine von denen ist so eine Blut- und Boden- oder irgendwie Gemeinschaft, wie es Schärpner meint. Mhm. Aber die soziale Arbeit, Sozialpädagogik, Kinder- und Jugendhilfe operiert natürlich mhm. mit Gruppen,
ja.
die sie als Gemeinschaften inszeniert.
Mhm. Genau, und das sind Beispiele, die für die Kinder- und Jugendhilfe durchaus Relevanz haben und dann sicherlich auch überlegenswert sind, inwieweit das für das gesamte Spektrum der sozialen Arbeit entwickelt werden können. Also, wenn man so will, Räume zu schaffen, in denen Gemeinschaftserleben auch möglich ist. Aber das ist ein anderes Thema, anderes Feld. Also ich glaube, dass man da in arge Schwierigkeiten kommt, also wenn man jetzt über die Kinder- und Jugendhilfe hinausgeht. Aber die
Frage ist schon, also zumindest ich würde die da anknüpfen, wenn man die Sozialarbeit sich heute anschaut und das Gemeinschaftskonzept sich überlegt, also dass wir sagen, also man braucht eigentlich eine Gruppe oder man braucht eben mehrere Möglichkeiten. Und es gibt ja wenig Ideen, die alternativ zu einer inszenierten Gruppe oder Gemeinschaft sein können. Und man weiß gleichzeitig, man braucht eben mehrere Personen, damit etwas gelingen kann, damit auch Aufwachsen gelingen kann. Wenn wir das Thema Einsamkeit zum Beispiel sehen in unserer Gesellschaft, ja, und gestern kamen noch Nachrichten, irgendwie, dass in Deutschland die Anzahl der Menschen, die alleine leben und auch wirklich auch als einsam bezeichnet werden können, dass das zunehmend steigt. Und da ist ja schon auch die Frage, müsste diese Kategorie der Gemeinschaft und auch des Zusammenhalts nicht in der sozialen Arbeit gerade heute auch eine wichtige Rolle spielen. Ja? Und könnte man damit irgendwas anfangen, wenn man diesen Gedanken von Schärpner weiterverfolgt?
Also ich denke gerade über dieses letztgenannte Beispiel von Ihnen, also das Thema Einsamkeit nach. Einsamkeit ist ja ein Gefühl, das ich durchaus mitten in der Kneipe haben kann. Da sind dann viele am Tisch und trinken alle Bier und ich sitze dabei und kann trotzdem einsam sein. Ich glaube, das müssten wir noch mal auf einer anderen Ebene debattieren, dieses Problem.
Ja.
Während bei Ihrer Frage, ist es außerhalb der Kinder- und Jugendhilfe noch denkbar, dann würde ich schon sagen, ja, dafür gibt es Beispiele. In der Selbsthilfebewegung, anonyme Alkoholiker arbeiten in Gruppen, Release arbeitet in Gruppen,
ja.
Es gibt Arbeitslosen-Selbsthilfegruppen. Also da gibt es schon auch sowas.
Genau, da gibt es auch schon sowas. Genau.
Aber und, ob man das generalisieren kann?
Ja, eben, wie man es in der Kinder- und Jugendhilfe eigentlich auch wirklich tun sollte und könnte, auch ja schon unternimmt. Wenn ich dann allerdings an die Suchthilfe denke, an die Wohnungslosenhilfe, an die Altenhilfe, also da trifft eher das Bild des einsamen Menschen in der Gemeinschaft, drängt sich mir auf, das in der Kneipe. Also ich frage mich, ob man mit dem Gemeinschaftsbegriff und dem Ansatz wirklich alles in der sozialen Arbeit dann auch so erreichen kann. Aber es ist eine spannende Frage. Also inszenierte Gemeinschaften sind ja gut gemeint, aber sind deswegen noch lange nicht gut gemacht. Ne?
Ja, und was Sie sagten, ist ja durchaus bei dem Thema Einsamkeit, es ist ja eigentlich das Gefühl, dass ich weniger feste und soziale Beziehungen habe, als ich es mir wünsche. Ja, also das heißt, man kann ja durchaus sehr entspannt alleine sein und viele haben überhaupt kein Problem damit. Und gleichzeitig kann es eben sein, dass man merkt, dass man dann doch weniger intensive Optionen hat. Und diese inszenierten Gemeinschaften haben zumindest die Kontaktchance, ja, die man da sehen kann. Und deswegen ist diese Idee, glaube ich, eine ganz, ganz patente.
Hans Schärpner hat ja durchaus das in seiner Betrachtung der Entwicklung des Fürsorgewesens offen beklagt, dass er die Gefahr eines Aufkommens eines technisierten Helfertypus sieht. Da ist die Frage, hat Schärpner eigentlich recht gehabt mit dieser Befürchtung? Und zum Zweiten, würde das, wenn es zutrifft, bedeuten, dass die ehrenamtliche soziale Arbeit gestärkt werden müsste? Oder hat er selber zu seiner Zeit da auch schon dran gedacht, dass diese Ehrenamtlichkeit stärker in den Blick genommen werden muss?
Zum technisierten Helfertypus. Das ist ja in dieser Auseinandersetzung mit den Methoden, wo er sozusagen diese induktive Frankfurter Methode in Zusammenhang bringt mit den amerikanischen Case Studies. Mhm. Und er sagt, eigentlich müssen wir die integrieren. Denn die alleine könnten Stück für Stück für Stück zu so einem technisierten Helfertypus führen. Aber das muss, also wir müssen von denen lernen und die in unser System integrieren, um das zu verhindern. Also die Hilfe von Mensch zu Mensch muss quasi bleiben. Mhm. Es darf nicht ein Sozialtechnologe oder eine Sozialtechnologin da vorbeikommen. Mhm. Aber das führt auch direkt zu der Frage, Profis oder Ehrenamtliche. Die Ausbildungssituation in der Zeit war ja so, wir haben die sozialen Frauenschulen, die haben Wohlfahrtspflegerinnen ausgebildet. Und wir haben an einzelnen Hochschulen diese Hochschulausbildung. Frankfurt, Münster, Göttingen. Und Schärpner war der Auffassung, dass im Prinzip die Fachschulausbildung und auch das Ehrenamt reicht, aber auf der Ebene der Leitungs-, Management-, Führungskräfte eine akademische Ausbildung stehen muss.
Ja.
Also von daher so eine Art hierarchisches Modell.
Ja.
Wenn man jetzt noch davon ausgeht, dass im Jahr 1925 ungefähr 25.000 Wohlfahrtspflegerinnen im Deutschen Reich unterwegs waren,
ja,
dann weiß man, dass das nicht so sehr viel war. Das heißt, da war Ehrenamt noch in ganz anderem Maße auch erforderlich.
Okay. Wir haben ja von Schärpner einen der bekanntesten Sätze überliefert bekommen, wo er ja gesagt hat, dass Fürsorge, die sich selbst überflüssig machen soll, eigentlich als Hilfe zur Selbsthilfe bezeichnet werden kann. Dieser Satz ist ja fast allgemeingut geworden in der sozialen Arbeit. Kann man soziale Arbeit auf diese These am Ende eigentlich reduzieren, Hilfe zur Selbsthilfe?
Aus zwei Gründen auf keinen Fall. Erstens, es gibt keine mir bekannte Theorie, die den Begriff Hilfe zur Selbsthilfe wirklich analysiert hat. Das ist das theoretische Argument. Zweitens, empirisch. Wenn ich drei Babys zusammenlege und sage, mach mal Hilfe zur Selbsthilfe, da wird nicht viel passieren. Es gibt einfach Fälle in der sozialen Arbeit, wo das gar nicht funktioniert. Machen Sie eine Gruppe mit 5 dementen alten Menschen und sagen, Hilfe zur Selbsthilfe. Es wird nicht gehen. Also man muss erstens empirisch wissen, wofür es überhaupt möglich ist, in welchem Kontext, und theoretisch wissen, was eigentlich da wirklich hintersteckt.
Und drittes Argument auf Ihrer Seite wäre ja noch, Schärpner selbst hat ja Selbsthilfe deutlich kritisiert. Er hat ja gesagt, das ist ja so, als wenn sich die Person aufteilen würde und wie der Baron Münchhausen am selber eigenen Schopf aus dem Sumpf zieht. Von daher ist das vielleicht eine nochmal ganz spannende Entwicklung, diesen Begriff auch kritisch zu reflektieren, der momentan an vielen Stellen unreflektiert genutzt.
Der ist seit Jahren irgendwo, wabert der in der Luft. Jeder, der soziale Arbeit studiert, bekommt das mit, ne? Dass er letztlich dazu beitragen soll, ja, dass sich jemand selber helfen kann. Weitergedacht kommt da dieser Ansatz auch im Empowerment dann wieder vor, tritt auf. Und das auch mit so einem gewissen Generalisierungsanspruch. Sie haben ja Beispiele genannt, an denen das schwierig wird bzw. scheitern würde, so zu denken. Und von daher, ja, hat es diese Floskel schon verdient, sie kritisch zu hinterfragen. Ja, wir sind am Ende. Herzlichen Dank, Herr Gengler, für diese spannenden Einsichten, die Sie uns gegeben haben. Wir sind um einiges klüger geworden, ich zumindest.
Ja, ich auch. Und ich hoffe, dass das auch anregend ist, sich mit den Werken wieder zu beschäftigen. Also das Eintauchen in die Geschichte, das haben Sie, glaube ich, sehr deutlich gemacht, ist es immer wert, mit großem Engagement, mit großer Freude gemacht zu werden, damit man eben auch weiß, woher man kommt und wohin sich auch was entwickeln kann. Also vielen Dank auch von meiner Seite.
Ich bedanke mich für die Einladung.
Dankeschön.